Wir befinden uns im 1. Timotheusbrief im Kapitel 5. Und ihr könnt auch 1. Korinther Kapitel 9 aufschlagen. Auch da werden wir einige Verse draus lesen. Ihr könnt einen Finger drin lassen. Ein Pastor machte an einem schönen Sonntagmorgen mal folgende Ankündigung. Er hat gesagt, liebe Leute, ich halte hier 3 Predigten in meinen Händen. Eine 100-Euro-Predigt, die 5 Minuten dauert. Eine 50-Euro-Predigt, die 15 Minuten dauert. Und eine 10-Euro-Predigt, die eine Stunde dauert. Das sind so meine Predigten. Und dann hat der Pastor gesagt, jetzt werden wir die Kollekte einsammeln und dann werden wir sehen, welche Predigt ich heute predigen werde. Kleines Kind war zum ersten Mal in der Kirche und hat beobachtet, wie der Kollektenkorb durch die Reihen ging. Und als sich der Korb dem Kind nähert, sagt es laut allen hörbar zu seinem Vater, Papa, für mich zahlen nix, ich bin noch unter 5 Jahre alt. Anderer Pfarrer ließ nach der Predigt seinen Hut rumgehen, um eine Spende einzusammeln und der Hut kam leer zurück. Und der Pfarrer hat seine Hände gefaltet, hat die Augen zum Himmel erhoben und hat gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich wenigstens meinen Hut zurückbekommen habe. Wir sind in einem Abschnitt im 1. Timotheusbrief, wo der Paulus seinem jungen Mitarbeiter, apostolischen Mitarbeiter Timotheus, sehr praktische Anweisungen und Ratschläge gibt für das Gemeindeleben. Wie wir uns verhalten sollen in der Gemeinde. Und er hat über sehr praktische Dinge gesprochen zuletzt, über die Versorgung von Witwen, hat viel darüber gesprochen, auch wie ein Pastor sich seiner Gemeinde gegenüber verhalten soll. Und ab Vers 17 heute Morgen spricht er darüber, wie die Gemeinde sich dem Pastor gegenüber verhalten soll. Sehr praktisch, er lässt nichts aus. Wir haben Verantwortung füreinander. Und zuerst spricht er über die Versorgung der Ältesten, das heißt der Gemeindeleiter, Pastoren, Prediger, diejenigen, die vollzeitlich der Gemeinde dienen und sich um ihr geistliches Wohlergehen sorgen. Jetzt können wir im 1. Korinther 9 lesen, Vers 14. Da sagt der Herr durch Paulus, der Herr hat denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Und im Vers 11, wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische, sprich materielle Versorgung, ernten? Vers 7, wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Ich habe immer gedacht, die trinkt man. Naja, vielleicht was Käse. Vers 8, rede ich dies etwa nach Menschenweise? Oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist unseretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung, am Ertrag teilzuhaben. Also der Punkt ist, dass die Gemeinde soll die, die sie geistig versorgt, diejenigen soll sie materiell versorgen, um ihren Unterhalt. Was bedeutet das praktisch? Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Vielleicht habt ihr schon manche von diesen amerikanischen Fernsehpredigern mal gesehen, die behaupten, dass Gott will, dass sie reich sind und mit den dicken Goldklunkern da rumlaufen und den Cadillac vor der Haustür stehen zu haben. Sagen, Gott will, dass wir reich sind. Und die nehmen die Leute aus, verschwenden Gottes Ressourcen. Und ich glaube, solche Habgierigen, die sind Gott ein Gräuel in seinen Augen, ist ein furchtbares Zeugnis eigentlich. Und der Paulus würde solchen entgegenhalten. Hier, wenn wir gerade auf der nächsten Seite schauen, 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Also ein Diener Gottes und seiner Gemeinde sollte genügsam sein und gewillt sein, glaube ich, ein einfaches Leben zu leben. Auf jeden Fall nicht über dem Niveau seiner Gemeinde hinaus, sich nicht bereichern auf Kosten seiner Gemeinde. Das ist das eine Extrem. Das andere Seite ist, es gibt diejenigen Christen, die sich überhaupt nicht verantwortlich fühlen für einen Pastor. Die irgendwie erwarten, dass alleine irgendwie über die Runden kommen soll. Dass er von Luft leben soll. Wer weiß. Dass seine Familie mit Secondhand-Klamotten rumlaufen soll. Auf der Pastorenkonferenz war dieses Jahr, wir haben ja immer so Austauschrunden, wo wir einfach im Kreis sitzen, miteinander reden, Fragen stellen, Themen austauschen und wälzen. Und da war es ein Thema, finanzielle Versorgung von Missionaren und unterschiedliche Philosophien, die da Gemeinden haben. Und da war ein Pastor, der früher für eine sehr wohlhabende große Gemeinde gearbeitet hat, die eigentlich Millionen auf dem Sparkonto hat und tolle Gebäude. Und er hat erzählt, dass die ihm so wenig bezahlt haben, dass seine Familie frieren musste im Winter, weil er sich nicht leisten konnte, das Haus zu heizen. Und ich habe mir gedacht, da ist auch irgendwas faul an dem Bild. Oder? Paulus ging es eigentlich so in Korinth. Ja, Leute haben ihn dort so behandelt. Er hat den Leuten dort unermüdlich bedient und die haben seine irdischen Bedürfnisse völlig ignoriert. Die waren sehr unverschämt. Die haben zugesehen, wie der Paulus neben seinem Dienst sich kaputt gearbeitet hat, um sich selber zu versorgen. Nacht und Tag. Und die fanden das gerade okay so. Haben sogar noch auf den Paulus herabgesehen, weil er keine Bezahlung verlangt hat, so wie die falschen Apostel das getan haben. Und die waren in der Lage, ihn zu versorgen, aber die hatten kein Herz, das zu tun. Denen war schlicht und einfach egal. Und das, was wir hier in 1. Korinther 9 gelesen haben, Paulus hat ihre Einstellung korrigiert. Er hat gesagt, Leute, ihr tut es nicht mal mit einem Ochsen, mit dem ihr euer Feld pflügt, dass ihr ihm das Maul verbindet, dass er nichts essen kann. Und erwartet nicht, dass Leute euch dienen, geistlich dienen, ohne Gegenleistung. Das ist einfach gegen Gottes Gesetz, sagt er. Aber gleichzeitig sagt er in der Stelle auch, von euch nehme ich nichts an. Sagt er, ich will nichts von euch. Ich arbeite lieber mit meinen eigenen Händen eine zusätzliche Nachtschicht, um mich selber zu versorgen, als mich von euch versorgen zu lassen, wenn es nicht von eurem Herzen kommt. Wenn das vielleicht jetzt nur als Pflichtgefühl tun würde, weil ich das zurechtweise und nicht mit Freude, nicht freiwillig. Paulus sagt, ich will euer Zeug nicht. Und ich denke, jeder wahre Hirte denkt so wie der Paulus. Ich würde nie dran denken, irgendjemand nehme ich dienen, um Geld anzuschnorren oder um Unterstützung irgendwie anzubetteln. Und ich muss sagen, ich finde das sehr abstoßend, wenn diese Fernsehprediger das tun und ständig über Geld reden und ihr müsst geben und bla bla bla, da wirklich Druck ausüben. Ich finde das sehr abstoßend, wenn diese Faith-Teacher oder Prosperity-Teacher, reich und schön, Prediger, das tun. Aber auf der anderen Seite, die biblische Lehre ist auch ganz klar. Die, die geistlich empfangen, sollen diejenigen materiell unterstützen, die ihnen geistlich dienen. Die Bibel sagt nicht, wie sie das tun sollen. Sagt nicht, dass es ein fixes Gehalt sein muss von der Gemeinde, eine Anstellung. Oder ob es vielleicht persönlich ist, dass Leute einfach Kohle in Postkasten werfen oder Essen vorbeibringen. Die Bibel gibt da keine klaren Anweisungen. Aber er sagt, die Gemeinde ist für ihren Pastor und seine Familie verantwortlich, für seine Versorgung. im Vers 17 hier im 1. Timotheus 5, die Ältesten, die gut vorstehen, lass doppelter Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Also die Ältesten, die gut vorstehen, die diese hohen Anforderungen, die wir im Kapitel 3 gesehen haben, erfüllen, die hart arbeiten, die sich aufopfern für ihre Gemeinde, die lass doppelter Ehre würdig geachtet werden. Und das Wort Ehre meint hier wieder nicht nur Respekt, sondern auch materielle Unterstützung, wie wir es auch im Vers 1 gesehen haben, wo es um die Versorgung der Witwen ging. Besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten, die die Gemeinde lehren. Und Gottes Wort zu lehren ist Arbeit. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass jeder Pastor und jeder, der vollzeitlich in der Gemeinde arbeitet, ein harter Arbeiter sein soll. Sein absolut Bestes geben soll für den Herrn. Und ich persönlich bin ein absoluter Verfechter von guter Predigtvorbereitung. Wer predigt, wer Gottes Wort lehrt, der soll arbeiten in Wort und Lehre, heißt es hier. Wir wollen wirklich arbeiten mit dem Text und drum ringen im Gebet und in der Vorbereitung. Und ich investiere viele Stunden in jede Predigt. Und wenn es nach mir ging, würde ich noch mehr Zeit dafür verbringen, wenn ich sie hätte. Ich mag nicht, wenn Prediger so schnell irgendwie mal husch-pusch aus dem Ärmel predigen, zusammenpuschen. Hey, wenn du nicht gerne Gottes Wort studierst und das eine Freude für dich ist, da drin zu arbeiten auch, dann mach was anderes mit deinem Leben. Dann werde bitte kein Lehrer. Das ist eine große Sache. Wir legen Gottes Wort aus und wenden es auf unser Leben an. Und Jakobus schreibt uns, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Also, das ist eine verantwortungsvolle Sache. Als Bibellehrer wollen wir nicht einfach irgendwie leichtfertig was daherreden, was wir nicht wirklich studiert haben, nicht irgendwie eigene Meinungen verbreiten oder das, was in unserer Kultur gerade in ist und populär ist. Nee, wir sind der Wahrheit verpflichtet. Das, was wir predigen, soll fundiert sein, soll eine Grundlage haben in Gottes Wort. Das soll zusammenfassen, was Gott zu einem Thema sagt. Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, Gottes Wort zu lehren. Ein falscher Lehrer kann viel Schaden anrichten, kann viele Menschen, die ihm vertrauen, zerstören. Und ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, wie viele falsche Lehren im Leib Christi so herumschwirren, wo irgendwelche Prediger irgendwelche Bibelverse völlig aus dem Kontext nehmen und irgendwie zusammenbauen und sich da irgendwie so seltsame Sonderlehren zusammenbasteln. Ob das ist über Flüche, die man erben kann von den Vorfahren oder, fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, aber es gibt viel verrückte Dinge, die wirklich keine Grundlage haben in Gottes Wort. Paulus schreibt an den Timotheus, oder hat an ihn geschrieben, im Kapitel 4, im Vers 1, hab Acht auf die Lehre. Und im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15, schreibt er ihm, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Das ist, wonach wir trachten wollen als Bibellehrer. Und das ist gut so. Ich meine, wir Menschen, wir erwarten, dass ein Pilot in- und auswendig vertraut ist mit seinem Flugzeug, das er fliegt. Und wir erwarten, dass ein Chirurg seine Arbeit im Schlaf tun kann. Dass er weiß, was er tut. Und genauso ein Bibellehrer, der sollte in Gottes Wort leben. Der sollte ein unermüdlicher Bibelstudent sein. Und ich glaube, wenn er seinen Job ernst nimmt, dann wird ihm nicht viel Zeit bleiben, für sinnlose Unterhaltungsangebote zu verschwenden, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Aber es ist eine ernste Sache, es ist eine verantwortungsvolle Sache, Gottes Wort auszulegen und zu lehren. Und ich denke, das ist ein Grund, warum Gott uns hier sagt, dass es gut ist, wenn ein Pastor oder ein Lehrer von seiner Gemeinde unterstützt wird, sodass er nicht nebenbei arbeiten muss, um sich am Leben zu erhalten, weil dann hat er mehr Zeit, um Gottes Wort zu studieren, um da tiefer zu graben. Ja, kleine Gemeinde, wenn wir anfangen, ist es anfangs nicht anders möglich. Auch ich habe anfangs nebenbei gearbeitet, das ist okay. Aber je mehr wir Bibellehrer freisetzen können, wirklich Gottes Wort zu studieren, desto besser ist es eigentlich auch für uns als Gemeinde. Und ich bin froh, dass ihr mich so weit unterstützt, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Und ich bin froh, dass ich Unterstützung habe, Männer zur Seite habe, die mir die Hände hochhalten, sodass ich mehr Zeit habe, Gottes Wort zu verbringen. Ich fühle mich sehr gesegnet. Aber die Ältesten, die gut vorstehen, dass doppelter Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, hier haben wir wieder dasselbe Zitat aus dem 5. Buch Mose, was wir schon im 1. Korinther 9 gesehen haben. Die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das war was, was Jesus gesagt hat im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10. Da hat er seine 12 Jünger ausgesandt, zu predigen, und er hat gesagt, verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf dem Weg, noch 2 Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Paulus hatte offensichtlich schon eine Kopie verfügbar des Matthäus-Evangeliums. Er zitiert hier aus Matthäus. Und ich finde es interessant, dass er hier sowohl die 5 Bücher Mose als auch das Evangelium von Matthäus als Heilige Schrift anerkennt. Genauso wie der Apostel Petrus die Briefe des Paulus im 2. Petrusbrief im Kapitel 3 als Heilige Schrift anerkennt. Es war die eine Anweisung, was Älteste betrifft, ist die Versorgung von Ältesten. Die zweite Anweisung, die wir jetzt hier sehen, ist über die Behandlung von Leidern. Es betrifft üble Nachrede. Und das ist auch so eine Sache. Ne? In einer Leiterposition bist du exponiert. Sowohl was geistlichen Kampf betrifft, als auch was Unzufriedenheit von Menschen betrifft. Als Leiter muss man Entscheidungen treffen. Und man kann es nicht immer allen recht machen. Und manchmal sind Menschen nicht happy mit dem, wie man entscheidet. Und darüber hinaus wird über die, die im Rampenlicht stehen, sowieso gerne getratscht, oder? Die Klatschpresse ist ein guter Beleg dafür. Und es ist witzig, wie leicht Gerüchte entstehen können. Auf der Pastorenkonferenz hat mich irgendwer gefragt oder hat mir gratuliert, weil ich jetzt heiraten werde. Ich habe zwar jetzt eine Freundin, aber so weit sind wir eigentlich noch nicht. Ne? Und unlängst hat jemand mich gefragt, ob ich jetzt wegziehe, weil ich ja irgendwann vielleicht heiraten werde. Und ich habe gesagt, nee, ich hatte das eigentlich nicht vor. Ich meine, ich ziehe weiter, wenn Gott mir das sagt. Aber es ist interessant, wie Leute so ihre eigenen Gedanken haben und das reininterpretieren in eine bestimmte Situation. Und die Dinge sind eigentlich harmlos. Aber wenn es üble Nachrede ist, der tut die und die Sünde oder so in die Richtung, obwohl das keinen Rückhalt hat, obwohl das nicht stimmt, das ist problematisch. Und der Timotheus war ein apostolischer Abgesandter und wahrscheinlich sind oft unzufriedene Leute zu ihm gekommen und haben sich beschwert über ihre Ältesten, über ihren Pastor, über ihre Leiter. Und in Vers 19 sagt Paulus hier dem Timotheus, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Sprich Augenzeugen. Nicht 2 oder 3, die auch das Gerücht gehört haben. Nee, Augenzeugen. Das ist eigentlich der allgemeine Standard im Alten Testament. Und der sollte auch für Leiter gelten. Also wenn du irgendetwas Negatives über wem anderen hörst, wenn dir irgendjemand was erzählen will über einen Dritten, was der getan hat, dann sag, hey stopp, wo sind deine Augenzeugen? hast du selber gesehen? Dann bringen wir mindestens noch einen, der es auch selber gesehen hat oder gehört hat. Oder wenn du selber nicht, wenn du es nur von anderen gehört hast, dann bring mir deine zwei Leute, die das wirklich bezeugen können. Aber wenn nicht, wenn das so eine Geschichte ist, die du gehört hast von deiner Tante, ihrer Putzfrau, deren Bekannter, der hat mal einen gekannt, der hat das und das gehört von dem und dem, hey, dann weiß es ab. Wir wollen nie auf die Anklage von einem Menschen handeln, sondern sollen wir nachforschen, ob das wirklich so stimmt. Und wisst ihr was, wenn mir irgendjemand was über einen anderen erzählt, dann gehe ich immer hin zu der anderen Person und frage nach und sage, der und der hat mir das und das über dich erzählt. Stimmt das? Wir sollten nie was über jemand anderen weitererzählen, hinter seinem Rücken, was wir nicht auch erzählen könnten, wenn der da wäre und zuhören würde. Das ist ein guter Maßstab. Erzähl nichts weiter, was du nicht sagen würdest, wenn die Person selbst gegenwärtig wäre. Und wenn da nicht mehr als eine Person ist, die da eine Klage vorbringt, dann sollen wir die abweisen. Dann sollen wir diese Klage, dieses Gerücht nicht annehmen, uns nicht beeinflussen lassen davon. Eine üble Nachrede ist eine furchtbare Sache. Wir können wirklich jemanden seinen Dienst zerstören oder sein Leben zerstören. Wir reden von Rufmord auch. Das ist wirklich so. Du hörst was Negatives über jemanden, den du noch nie getroffen hast, und du bist schon voreingenommen. Das kann sehr zerstörerisch sein. Wir müssen vorsichtig sein, was wir weiter erzählen. Und der Standard der Bibel ist, wenn du jemanden sündigen siehst, dann geh nicht zu wem anderen und red drüber, sondern geh persönlich zu der Person und sag, hey, was geht denn bei dir ab? Das ist nicht heil, was du hier tust. Ich möchte ja gerne helfen. Hey, kehr um, komm zurück auf den rechten Weg. Das ist, wie wir biblisch damit umgehen, nicht Klatsch hintenrum. Das hat im Reich Gottes nichts verloren. Und leider Gottes gibt es viel zu viel davon, gerade in christlichen Kreisen. Vers 20, hier haben wir wieder die schöne Ausgewogenheit der Heiligen Schrift. Auf der anderen Seite, die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich nehme an, dass er hier sagt, erstmal vor allen anderen Ältesten sie zurechtweisen. Also wenn da wirklich jemand in grober Sünde lebt, dann weise sie zurecht, vor allen. Na, wir wollen da auch nicht wegschauen. Erstmal würde ich sagen, im Kreis der anderen Ältesten konfrontiert es, aber wenn hier ein Leiter wirklich in so grober Sünde lebt, dass er sich von seinem Leiteramt disqualifiziert, dass du ihn entheben musst von seiner Position, dann ist es auch eine öffentliche Sache, über die die ganze Gemeinde informiert wird. Als Leiter leben wir ein öffentliches Leben und dann sündigen wir auch öffentlich. Und das ist eine sehr ehrfurchtgebietende Sache. Die der sündigen Weise vor allem zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Und es geht hier nicht um Leute, die mal auf die Nase fallen oder die mal irgendwo was Falsches sagen oder was Falsches denken. Wir sind alle nicht vollkommen und perfekt. Wir sündigen jeden Tag. Aber es geht hier um jemanden, der bewusst in Sünde lebt, der das leicht nimmt und sagt, hey, ist mir egal. Das ist wirklich ein Problem. Und solche Weise vor allem zurecht. Leider sein im Reich Gottes ist eine ehrfurchterbietende Sache. Wir sollten in heiliger Ehrfurcht leben vor dem heiligen Gott. Und in dem Bewusstsein, wenn wir als Leiter fallen, dann hat es Auswirkungen, die weit über uns hinausgehen. Das kann viel größeren Schaden anrichten, als wenn irgendeiner in Sünde fällt, der nicht in Leiterschaft ist. Das kann ganze Gemeinden zerstören und hat es schon zerstört. Na, der Pastor begeht Ehebruch mit irgendjemandem oder solche Geschichten. Wir kennen das, wo ganze Gemeinden kaputt gegangen sind daran. Als David in Sünde gefallen ist, heißt es, die Heiden, die haben Gott gelästert, wegen dem, was er getan hat. Vers 21, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, die schauen alle zu. Wir leben alle in der Gegenwart der geistlichen Welt. Es gibt nichts, was wir im Geheimen tun, Leute. Lasst uns dessen bewusst sein. Ist eine eindringliche Aufforderung hier. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Du sollst nicht Anschuldigungen annehmen gegen Leiter, die du persönlich nicht so magst, wenn es nicht mindestens zwei Augenzeugen dafür gibt. Und auf der anderen Seite sollst du auch nicht deine Freunde schonen, wenn sie in Sünde leben. Timotheus sei unparteiisch. Und dann hat der Paulus hier einige persönliche Ratschläge für Timotheus. Vers 22. Die Hände lege niemanden schnell auf. Und es geht hier darum, dass wir Älteste einsetzen. Setz nicht zu schnell andere Menschen in Leiterpositionen ein, Timotheus. Die Hände lege niemanden schnell auf. Beobachte die Leute zuerst. Und das ist, was wir tun. Wir beobachten und wir schauen, auf wen, wessen Leben hat denn Gott eine Berufung hier? Wer lebt denn in dieser Berufung, ein Leiter zu sein? Und dann, wenn wir die Leute beobachten und sie leben als Vorbild, wie Paulus es hier beschrieben hat, im Kapitel 3, im 1. Timotheusbrief, und wir können sehen, ja, der hat diese Berufung zu lehren, zu leiten, dann legen wir als übergeordnete Leiter sozusagen dem die Hände auf und bestätigen diese Berufung, die dieser Mensch offensichtlich von Gott hat. Aber wir beobachten das zuerst. Ich finde es keine gute Sache in manchen Konfessionen, wie es üblich ist, dass jemand studiert, eine Ausbildung macht und dann wird er gleich eingesetzt und wegen deiner Ausbildung bist du jetzt Pastor. Das ist eine Berufung. Und wir wollen erst sehen, dass jemand in dieser Berufung lebt. Wir wollen erst diese Frucht sehen im Leben dieses Mannes. Und dann sagen wir, ja, wir sehen das und wir bestätigen das. Mich hat niemand offiziell eingesetzt, bevor ich nicht ein paar Jahre hier gedient habe. Und von meinen übergeordneten Leitern über der Ortsgemeinde hier hinaus, die haben das erst nach 5 Jahren getan. Und haben gesagt, ja, wir erkennen das an. Wir sehen diese Berufung auf deinem Leben. Die Hände lege niemanden schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Also du trägst Verantwortung für die Leute, die du in Leiterschaft einsetzt. Weil als Leiter repräsentieren sie die Gemeinde. Und wie sie leben, ihr Verhalten, es fällt auf die Gemeinde zurück. Wenn die in Sünde leben, dann sagen die Leute, ja, ihr von der Calvary Chapel, ihr seid der schöne Heuchler oder noch schlimmer, ihr Christen, ihr seid der Heuchler, ihr lebt ja auch nicht anders als die Heiden. Das ist eine verantwortungsvolle Position, das ist eine sichtbare Position als Leiter. Und wenn du als übergeordneter Leiter von den Sünden der anderen wegschaust hier und das ignorierst und die einsetzt, dann bist du mitverantwortlich. Das ist, was der Paulus hier meint. Und dann sagt er, bewahre dich selbst rein. Lebe als Vorbild. Das Wort rein kann hier auch bedeuten keusch. Vielleicht meint es hier ganz besondere Betonung auf sexuelle Reinheit. Bewahre dich keusch. Aber es ist nur ein Teil von reinem Leben. Bewahre dich rein, Timotheus. Ein Leiter muss ein Vorbild sein. Und dann, während er ihm das sagt, fällt ihm was ein. Und er macht so ein bisschen einen Einschub hier. Und er sagt, trink nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Der Timotheus, der war übereifrig. Und der Timotheus hat vielleicht Alkoholmissbrauch gesehen. Und das möchte ich auch mal klar sagen. Die Bibel sagt ganz klar und deutlich, dass Besaufen Sünde ist. Sich ansaufen ist Sünde. Das ist wahrscheinlich eine der am leichtesten genommenen Sünden hier in der Pfalz. Oder wir haben genug, wir haben tollen Wein hier. Und auch Christen behandeln das oft so als Bagatellsünde. Naja, da habe ich mich wieder mal angesoffen, das ist keine große Sache. Epheser 5, Vers 18 sagt uns, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Als Christen wollen wir uns von nichts anderem beherrschen lassen, außer dem Heiligen Geist. Ganz sicher nicht von irgendwelchen Drogen oder Alkohol. Ein Gläschen Wein oder ein Bierchen zum Essen ist okay, da ist nichts einzuwenden dagegen, das ist sogar gesund, aber nicht mehr. Seht ihr, der Paulus sagt, trinke ein wenig Wein. Aber sobald das Zeug anfängt, unsere Sinne zu benebeln und es uns beeinflusst und wir nicht mehr klar denken können, dann müssen wir aufhören. Dann ist es falsch, wenn wir weiter trinken. Trunkenheit ist Sünde. Und ihr wisst, dass Dinge nicht Sünde sind, einfach weil Gott sagt, es ist Sünde, sondern Gott sagt uns das, weil er uns bewahren will, weil es nicht heil ist, wenn wir solche Dinge tun. Es ist nicht heil, sich anzusaufen. Hört mal Besoffenen zu, die reden selten weises Zeug daher. Die treffen selten weise Entscheidungen. Ich kann mich erinnern, ich habe im Herbst in der Zeitung gelesen, da hat ein Betrunkener ins Kieler Gefängnis eingebrochen. Der war irgendwo verwirrt, hatte 1,3 Promille im Blut und hat scheinbar den Überblick verloren. Dann war er an der richtigen Stelle. Das war in dem Sinn jetzt nicht schlecht. Aber das war nicht seine Absicht. Wir handeln nicht weise, wenn wir besoffen sind. Deswegen sagt Gott uns das, weil er uns bewahren will. Er sagt, tu das nicht, besauft euch nicht. Aber der Timotheus, der war übereifrig. Der hat gesagt, ich will lieber überhaupt nichts trinken. Überhaupt kein Alkohol. Und das ist okay, diese Einstellung, das ist an und für sich nicht schlecht. Und bei uns ist es kein Problem. Aber damals war es ein bisschen ein Problem, weil es seine Gesundheit gefährdet hat. Die Leute damals hatten nicht so reines Trinkwasser wie wir heute. Und was sie gemacht haben, sie haben ihr Wasser, wo alle möglichen Keime und Bakterien drin waren, das haben sie mit Wein gemischt, mit Alkohol. Weil das hat zumindest einige dieser Keime abgetötet und war gesünder, das zu trinken. Aber Timotheus hat nur pures Wasser getrunken statt seine Schorle. Und deswegen hat er Magen- und Darmprobleme offensichtlich. Und der Paulus gibt ihm hier diesen sehr praktischen Tipp und sagt, hey, Timotheus, gib deinen Asketentrip auf und trink ein bisschen ein Wein mit deinem Wasser. Andere Bemerkung dazu. Ich finde es interessant, dass der Timotheus als apostolischer Abgesandter, Mitarbeiter von Paulus, Reisegefährte von Paulus, gesundheitliche Probleme hatte. Nach der Theologie von manchen Irregeleiteten dürfte das nicht sein. Es gibt Irrlehrer, die sagen, ein Christ, der muss nie krank sein. Christen sind immer gesund, das hat Gott uns versprochen. Und Gott will alle heilen. Und weißt was, wenn du krank bist und nicht geheilt wirst, dann bist du selber dran schuld, weil du nicht genug Glauben hast. Haha, das ist liebevolle Seelsorge, ne? Aber diese Stelle hier widerlegt es. Ich bin sicher, der Paulus hat für Timotheus, seinen Freund und Mitarbeiter, gebetet und ist trotzdem nicht geheilt worden. Paulus hat für sich selbst gebetet und er wurde nicht geheilt. Der Herr hat ihm gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Geltung. Ich will mich verherrlichen durch diese Schwachheit in deinem Leben, Paulus. Das ist was wir nicht so gern hören. Dieses immer gesund und reich und wohlhabend, das predigt sich und hört sich viel leichter. Ne? Ist nur nicht die Wahrheit. Ist eine Irrlehre. Und statt dass der Paulus hier dem Timotheus Vorwürfe macht, weil er nicht genug Glauben hat, dass er nicht geheilt wird, gibt er ihm hier praktischen Tipp und empfiehlt ihm hier eine Weintherapie. Nimm ein bisschen Medizin, würden wir heute sagen. Na, manchmal heilt Gott übernatürlich und ich habe das erlebt, dass wir beten und Gott heilt einen Menschen. Übernatürlich, gibt keine Erklärung dafür. Manchmal heilt Gott Menschen durch Ärzte und Medizin, da ist kein Widerspruch in der Bibel und manchmal heilt Gott überhaupt nicht. Warum er manche heilt und andere nicht, das können wir nicht beantworten. Das liegt in seiner Souveränität, in seinem Ermessen. Vielleicht werden wir es mal im Himmel verstehen. Da wird es uns dann wahrscheinlich egal sein. Auf jeden Fall, es ist geistlicher Missbrauch zu sagen, wenn Gott dich nicht heilt, dann hast du zu wenig Glauben, dann bist du selber schuld. Das ist, wie wenn wir einen Kranken hier nochmal mit einem Kochlöffel eine über die Rübe ziehen. Das ist wirklich unschön, solche Sachen. Und es macht mich eigentlich wütend, wenn ich solche Dinge höre. Ich würde sagen, ja, Gott heilt alle Christen. Ich bin überzeugt davon. Gott heilt alle Christen. Manche in dieser Welt schon, uns alle in der Ewigkeit. Also lass uns für die Kranken beten. Solange, bis Gott sie heilt oder bis Gott ihnen Frieden gibt wie dem Paulus, dass er sich in ihrer Krankheit verherrlichen will. Und ja, lass uns ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das gibt, auch die sind ein Segen von Gott. In Jakobus 5 heißt es, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Öl war damals Medizin. Also wir sehen hier beides. Seite an Seite, Gebet und medizinische Versorgung. In der Bibel gibt es hier wirklich keinen Widerspruch zwischen den beiden. Manche Christen machen daraus einen Widerspruch. Ach, wenn du zum Arzt gehst, hast du nicht genug Glauben. Das ist Schwachsinn. Vielleicht will Gott dich durch den Arzt heilen. Aber zurück zu unserem ursprünglichen Gedanken hier. Es war eine Einfügung hier. Paulus hat dem Timotheus gesagt, hab nicht Teil an fremden Sünden, bewahr dich rein. Und dann übrigens, Timotheus, übertreib's nicht. Versuch dich nicht reiner zu halten als rein. Trink ein bisschen an Wein. Und jetzt geht er wieder zurück zu dem ursprünglichen Gedanken über die Einsetzung von Leitern und das Nichtteilhaben an fremden Sünden und er mahnt den Timotheus zur Vorsicht. Sagt ihm, Timotheus, die Dinge sind oft nicht so, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Und er setzt hier seinen Gedanken fort. Vers 22 hat er gesagt, die Hände lege niemanden schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Und dann in Vers 24, von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar, das sind offensichtlich, und sie gehen ihnen voraus zum Gericht. Manchen aber folgen sie aber auch nach, die verstecken ihre Sünden lieber besser, ein bisschen besser und werden das mit der Zeit sichtbar. Ebenso auch die guten Werke, sind die guten Werke vorher offenbar. Es gibt welche, wo es offensichtlich ist, dass sie vorbildlich gut leben. Und auch die, bei denen es anders ist, die eher so im Verborgenen dienen, die kein großes Trara drum machen. Aber auch diese Dinge können nicht verborgen bleiben. Wieder, nimm dir Zeit, Menschen zu beobachten, bevor du sie offiziell als Leiter einsetzt. Oder gilt für alle Bereiche unseres Lebens, nimm dir Zeit, bevor du jemanden heiratest, die Person mal kennenzulernen oder bevor du mit jemandem eine Geschäftspartnerschaft eingehst, die dich auf lange Zeit bindet. Das ist einfach Weisheit. Lern dir erstmal gut kennen, das ist ein weiser Rat. 5 Minuten haben wir noch. Ich möchte gerne noch die ersten 2 Verse vom Kapitel 6 mitnehmen. Das ist auch so eine praktische Anweisung hier. Da spricht der Herr durch Paulus über Sklaven oder zu Sklaven eigentlich, wie sie sich verhalten sollen. Im Römischen Reich gab es 60 Millionen Sklaven, Hälfte der Bevölkerung. Und vielleicht haben diejenigen Sklaven, die gläubig geworden sind, gedacht, Mann, jetzt hat mich Jesus befreit von meinen Sünden, ich sollte eigentlich auch frei sein von meinen irdischen Herren. Und vielleicht haben einige gedacht, vielleicht sollte man eine Revolution starten, so wie der Spartakus das getan hat. Vielleicht sollten wir die Arbeit verweigern. Klammerbemerkung, was denkst du, wenn du dich ungerecht oder falsch behandelt fühlst von deinem Chef? Paulus sagt, nein, sollte nicht tun. Vers 1, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Also es gibt etwas, was höher ist, was wichtiger ist als unser persönliches Wohlergehen. Und das ist die Ehre Gottes. Dass Menschen zu ihm finden. Dass Menschen ihn ehren. Dass Menschen ihn anbeten. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Wort für unsere selbstsüchtige, egoistische Kultur, in der der Mensch zum Maß aller Dinge gemacht wird. In der Selbstverwirklichung das oberste Ziel ist. Paulus wird uns hier sagen, es geht nicht um Selbstverwirklichung in unserem Leben, es geht um Jesus-Verwirklichung. Dass er sichtbar wird in unserem Leben. Und die Bibel, die lobt Sklaverei nirgends. Es ist nicht Gottes Erfindung, das haben die Menschen erfunden. Aber es war Realität im Römischen Reich und es war legal im Römischen Reich einen Sklaven zu besitzen. Und wenn die christlichen Sklaven rebelliert hätten, dann wäre das Christentum als politische Bewegung, als politische Rebellion in die Geschichte eingegangen. Und die Römer hätten Jesus nicht als ihren Retter gesehen, sondern hätten ihn eher als Gefahr angesehen. Und die Sklavenbesitzer, wie gesagt, die Hälfte der römischen Bevölkerung, wäre nicht offen gewesen für Gott, für Jesus, sondern sie hätten Gott gelästert, heißt es hier. Und so sagt der Paulus, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Schlagt auf 1. Korintherbrief, Kapitel 7 mit mir. 1. Korinther 7, Vers 20. Da steht, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Vers 21, bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht bekümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Vers 22, denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Hey, wir sind von größerer Sklaverei befreit, von der größten Sklaverei, die es gibt. Sklaverei der Sünde. Und damit seid ihr Sklaven freier, sagt der Paulus, als jeder freie Bürger, der Jesus nicht kennt. Ebenso auch ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Wir sind alle Sklaven Jesu. Es geht nicht um uns selbst, es geht darum, ihm zu dienen in unserem Leben, nicht uns selbst zu dienen. Vers 23, ihr seid um einen Preis erkauft. Jesus ist für euch gestorben. Er hat euch erkauft. Und dann sagt er, werdet nicht Sklaven von Menschen. Und weißt du was, wenn du Hass im Herzen hast und wenn du von dem Kampf gegen deinen Meister oder gegen deinen Chef eingenommen bist, dann bist du ein Sklave von Menschen. Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Ob als Sklave oder als Freier zu leben, das ist nicht so wichtig. Er sagt, wir leben alle vor Gott. Das ist wichtig, dass sein Name verherrlicht wird. Dass sein Name groß gemacht wird in unserem Leben. Und das können wir in jedem Stand tun. Als Sklaven, als Freie, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber. Als Eltern, als Kinder. Und das sollte unser Ziel sein. Wir gehören ihm, nicht uns selbst. Also Gott sagt, oder Paulus sagt, wenn du Sklave bist und frei werden kannst, super, dann nutz doch diese Gelegenheit. Aber wenn nicht, dann diene Gott als Sklave und sei ein Zeugnis für Gott dort, wo du gerade bist. Im Kolosserbrief Kapitel 3 heißt es, was ihr auch tut, oder was immer ihr tut, arbeitet vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Tu deine Arbeit für den Herrn. Bete Gott mit deiner Arbeit an. Weißt du was? Deine Schule, dein Büro, deine Fabrikshalle, deine Küche, die kann zur Kathedrale werden, wenn du dort Gott dienst und ihn anbetest mit deiner Arbeit, mit allem, was du tust. Und das ist eine wunderbare Wahrheit. Wir alle haben Jesus als unseren Arbeitgeber. Wir leben und arbeiten für ihn, nicht für Menschen. Und weißt du was? Selbst wenn dein irdischer Arbeitgeber dich nicht anerkennt, Jesus sieht dich und er belohnt dich für das, was du für ihn tust, mit himmlischer Währung. So befreiend, Jesus durch unseren Vorgesetzten hindurch zu sehen. Ihn, unseren wirklichen Chef. Ich lebe und arbeite für ihn. Das ist befreiend, oder? Und deswegen sollten Christen die Besten, die Fleißigsten, die Ehrlichsten, die Freundlichsten Arbeiter sein, die es gibt. Weil sie für Jesus arbeiten. Und wisst ihr was, wenn die Arbeitgeber oder in dem Fall hier, wenn die Sklavenbesitzer das gesehen haben, wenn sie sehen, Mann, der ist ein besserer Sklave geworden, seit er sich bekehrt hat. Und er hat jetzt sogar Freude bei seiner Arbeit und Frieden in seinem Leben. Dann wird er nicht Gott verlästern, sondern er wird nachfragen und anfangen, nach Gott zu fragen. Mann, was hast denn du in deinem Leben? Was hat dich so verändert? Und das ist, worum es wirklich geht, oder? Das ist, was wirklich wichtig ist. Es geht nicht um uns. Es geht darum, dass Gott geehrt wird in unserem Leben. Und dann zum Abschluss den Vers 2. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht geringer achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Dies lehre und ermahne. Also ganz besonders, glaube ich, waren die christlichen Sklaven versucht, die auch christliche Herren oder Meister hatten. Erstens könnten sie die gering achten, weil sie sie nicht freilassen. Hey, was bist denn du für ein Christ? Hältst mich da als Sklaven? Oder zweitens hätten sie denken können, okay, das ist ein Bruder im Herrn, mein Meister, der wird mich nicht verprügeln wie die gottlosen Meister. Also muss ich nicht ganz so hart arbeiten. Lass die Dinge ein bisschen schleifen. Und der Paulus sagt hier, nein, ihr sollt ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind. Ist ein Segen, wenn wir Geschwistern dienen dürfen, wenn wir für sie arbeiten können. Wir wollen nicht irgendwie weniger arbeiten, ein geringerer Segen sein für sie, sondern ein größerer Segen sein für sie. Weil sie sind die, die sich des Wohltuns befleißigen. Die sind auch gut zu uns. Und seht ihr, so wird in dieser Arbeitsbeziehung wieder Jesu Liebe sichtbar. Und Gott wird geehrt. Das lehre und ermahne. Eine völlig neue Sicht, seine Umstände zu sehen, oder? Ein bisschen anders, als wir das von Natur aus tun würden. Versetzt euch in so einen Sklaven. Oder vielleicht fällt es dir leicht, weil du gerade in einer ähnlichen Situation bist, wo du Stress hast mit deinem Chef. Oder du dich ungerecht behandelt fühlst. Versetzt euch in so einen Sklaven. Du bist Sklave, du bist Christ geworden. Haben zwei Möglichkeiten, oder? Können entweder verbittert werden, sich beschweren, oh, ich werde ungerecht behandelt, ihren Herrn gering achten, gegen ihn rebellieren. Oder du könntest sagen, zweitens, danke Herr, dass ich dein Sklave bin. Danke Herr, dass du mir hier eine Gelegenheit gibst, dich zu bezeugen. Jesus, wie kann ich dich ehren in dieser Situation? Und Leute, wäre das nicht radikal, wenn wir mit so einer Einstellung leben würden und arbeiten würden? Wenn unser Leben sich nicht um uns selbst drehen würde, sondern um Gott? Wenn wir in jeder Situation fragen würden, nicht fragen, was ist für mich drin? Wie wäre ich behandelt? sondern fragen, wie kann ich Gott ehren? Wie kann ich ein Zeugnis für ihn sein in dieser Situation? Wäre das nicht radikal? Ich glaube, damit allein haben wir genug Stoff zum Nachdenken für diese kommende Woche. Ich möchte zum Abschluss noch gerne Römerbrief Kapitel 14 ab Vers 7 mit euch lesen. Schlagt es doch gerade auf mit mir. Römerbrief 14, Vers 7. Da bringt Gott diese Wahrheit nochmal auf den Punkt. Keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast, dass du uns befreit hast von unserer ganzen Lebensschuld und dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Und Herr, dass wir für dich arbeiten dürfen. Du bist ein wunderbarer Arbeitgeber. Du bist ein liebevoller Herr. Du hast gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und lasst euch mit mir zusammenspannen. Denn mein Joch, meine Herrschaft ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist wunderbar, Herr, dass wir über unsere irdischen Arbeitgeber hinwegschauen dürfen auf dich und wirklich für dich leben dürfen. Aber es ist auch ein Anspruch, den du stellst auf unser Leben, ein Herrschaftsanspruch. Du willst unser Herr sein, nicht weniger, weil du hast uns erkauft. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns hilfst, mit diesem Bewusstsein zu leben. Dass wir uns nicht länger um uns selbst drehen und selbstsüchtig leben. Und das ist eigentlich sehr miserabel, so zu leben. Das macht nicht glücklich, das macht nicht frei. Es ist Sklaverei. Sondern Herr, dass wir für dich leben. Und wirklich in jeder Situation fragen, Gott, wie kann ich dich ehren? Nicht, wie kann ich mich verteidigen oder wie kann ich es denen heimzahlen, die mir Unrecht antun, sondern Gott, was ist richtig? Wie kann ich das Größtmöglichste für dein Reich erreichen in der Situation? Wie kann ich ein Zeugnis sein für dich? Hilf uns, Vater, so zu leben und erinnere uns an diese Wahrheit. Gott, dass wir wirklich mit Freude und Zufriedenheit leben, egal wie unsere Umstände sind, egal wie unser Stand ist. Weil du bist da und wir dürfen mit dir und für dich leben und es ist wunderbar. Darin können wir uns freuen und Frieden haben, egal was sonst noch abgeht in unserem Leben. Dafür lieben wir dich, Herr, und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.